Die 12 Hörer in the Americas werden euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen, Hilfe findet ihr auf buwe.de. Attention.
No, haben uns schon eine zweite Lieblingsmannschaft ausgesucht, weil unsere erste spätestens im Achtelfinale heimfahren wird? Ja, gut so. Weil jetzt kommen die 12 Hörer in der Americas von Sportradio 360, die fast tägliche Extravaganza zur 23. Endrunde der Fußballweltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. SWM Fast Daily von Sportradio 360. Ankick jetzt.
Boah, war da was los heute in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag. Ich weiß gar nicht, wo man beginnen soll. Wir beginnen mit der Begrüßung. Schönen guten Morgen, Oliver Fasnacht.
Schönen guten Morgen, Jens Huber und Andreas Renner.
So ist Morgen. Es. Hallo Andreas.
Guten mit Morgen. Mit der Begrüßung beginnen ist echt eine originelle Idee von dir.
Ja, ja. Ich merke schon, du bist stimmlich ungefähr gleich angeschlagen wie der oder wie die Kommentatoren im Schweizer Fernsehen, wo ich mir dieses 3:1 von Argentinien angeschaut habe. Sehr, sehr wehleidig.
Ich auch. Mhm.
Also ich fand das sehr, sehr wehleidig kommentiert. Ich fand es schon fast österreichisch kommentiert.
So schlimm.
Es war so schlimm. Es war wirklich so schlimm, ja. Also fand ich zumindest. Oliver, bitte, wenn du es anders gesehen hast. Ja, wir müssen mit dem Spiel anfangen. Ich weiß nicht. Es war am Ende natürlich verdient, weil Argentinien, fand ich, natürlich über die gesamte Spielzeit gesehen besser war. Aber ich mittlerweile entwickle ich fast einen biblischen Hass auf den argentinischen Torhüter. Und sein ganzes Gehabe, die ganze Mannschaft gefällt mir nicht. Und doch möchte ich eins, ich möchte mit etwas Positivem beginnen, Oliver.
Schon zu spät.
Schon vorbei.
Schon zu spät für beginnen mit was Positivem. Nein, ich höre zu. Sehr schön.
Ich meine, dafür, dass Lionel Messi in einer Liga spielt, die nicht ernst zu nehmen ist, bin ich schon erstaunt, wie der das körperlich durchhält. Aber das ist auch das Einzige.
Frag doch den Andreas über Messi. Weil ich finde nicht, weißt du, weil ich finde nämlich nicht, dass er es körperlich so doll durchgehalten hat. Also man hat ihm angemerkt, dass das auch für ihn jetzt dann mal ein bisschen too much war. Und ich finde jetzt nicht, dass besonders viele geniale Momente dann noch ausgingen von ihm. Was auch gar kein Vorwurf ist, weil ich glaube, alle waren am Rande oder schon drüber. Aber jetzt zu sagen, irgendwie, dass Messi das irgendwie super noch, vielleicht interpretiere ich dich auch falsch, aber auch ihm hat man angesehen.
Ja.
Einfach. Also entschuldige bitte, ja. Also da glaube ich, wäre Ronaldo fitter gewesen.
Da können wir uns sicher sein, kleine Zahl, um das zu untermauern, habe ich gerade heute gelesen. Lionel Messi läuft 64% der Zeit, also nee, läuft nicht 64% der Zeit auf dem Spielfeld, sondern geht. 64% der Zeit auf dem Spielfeld geht er.
Das war meine Traumvorstellung bei einem Sport.
Ja, ich bin von anderen Voraussetzungen ausgegangen, als das Turnier gestartet hat, wo ich mir gedacht habe, okay, Messi kommt in der 60. Minute rein, in jedem Spiel von Argentinien versucht dann halt was zu ändern. Und deshalb bin ich auch überrascht, dass er keine Minute versäumt hat bis jetzt.
So wie Erhard Wunderlich früher beim Handball, der dann nur für den 7 Meter, für den Freiwurf eingewechselt wurde.
Ja, der große Erhard Wunderlich, ja. Andreas, die Schweizer. Und der Schweizer Kommentar hat dann ja auch ausgemacht, dass die Szene mit Breel Embolo die entscheidende des ganzen Spiels war.
Ach was.
Muss man das wirklich so sehen?
Ja, ja, ja bitte, natürlich. Bitte. Also, man muss das so sehen, weil das kam ja zur absoluten Unzeit. Weil sie ja gerade, nachdem sie sich vor allen Dingen in der ersten Halbzeit schwer getan haben mit ihrer Präzision im Angriffsspiel, sie hatten gerade den Ausgleich geschossen, wo man dann nach einer Druckphase, wo sie tatsächlich 3, 4, 5 gute Szenen hintereinander hatten, wo man sagen konnte, dieses Tor ist gefallen. Es war die logische Folge von einer guten Phase der Schweiz. Da hätte man sich dann die hätte man sich dann ausmalen können, wie die Schweiz dieses Spiel insgesamt hätte gewinnen können. Und was Embolo dann gemacht hat, das war einfach so eine Rieseneselei. Also selten dämlich, sein Team in so einer Situation in einen Nachteil zu bringen, wo es gerade positiv läuft. Es war natürlich ein Aussetzer von ihm, aber ich weiß nicht, ob da irgendjemand drüber diskutiert hat. Ich habe nur in der Schweizer Zeitung den Live-Ticker verfolgt. Die haben auch gesagt, absolut berechtigt, diese Entscheidung war es auch. Also da gab es gar keine andere Option mehr für den Schiedsrichter. Und insofern, das war der entscheidende Punkt. Ich hätte ja auch gesagt, über die ersten 55 Minuten oder so hat Argentinien verdient geführt. Da hat man halt gemerkt, und das ist das andere große Problem, Mansambi hat wieder nicht spielen können. Das ist der eine gewesen. Also Mansambi und Vargas haben beide nicht von Beginn an spielen können. Vargas wäre vielleicht ein bisschen früher gekommen, wenn Yakin da nicht total auf Defensive gesetzt hätte und zwei Außenverteidiger zusätzlich zu seinen Innenverteidiger noch eingesetzt hätte und den zwei, die vorher da waren. Also jedenfalls, Mansambi wäre der gewesen, der das noch etwas Besonderes in der Offensive hätte bieten können. Der war nicht mit dabei. Und dann ist es gegen Argentinien eigentlich fast ein unmögliches Unterfangen, so ein Spiel zu gewinnen. Dafür haben sie es, glaube ich, unterm Strich ganz gut gemacht. Wenn Embolo sich das geschenkt hätte, wer weiß, was passiert wäre, da hätten sie wahrscheinlich sogar eine Chance gehabt. Weil Argentinien, das würde ich schon sagen, die haben halt auch nach dem frühen Führungstor in der 10. Minute eine ganze Weile nur das gemacht, was nötig war.
Ja, es war deshalb ärgerlich, weil sie angefangen haben, mutig zu spielen. Und dieses 1:1 war, genau wie du sagst, die Folge dieses mehr nach vorne Spielens, dieses Mutes, diese auch zum Teil wirklich extrem gelungenen Einzelaktionen. Dann wiederum wurde Granit Xhaka immer besser, hat viel besser verteilt. Also ich finde, die ganze Mannschaft ist gewachsen in dem Moment, wo ich wirklich dachte, boah, also wenn die so weiterspielen und von Argentinien kommt ja gar nichts, dann könnte es sogar wirklich sein, dass sie in Führung gehen. Und da muss man halt mal sehen, wie Argentinien dann reagiert. Dann kam der große Schrei des SRF-Reporters. Das ist ein Skandal, ein Skandal. Das ist der Skandal. Hört mir mit dem VAR auf. Und ich meine, jetzt mal ehrlich, natürlich war es kein Skandal, aber... Ich meine, der sitzt da in dem Stadion. Es sind irgendwie, weiß ich nicht, 5% Schweizer Fans, 95% mit Argentinier. Die Schweizer versuchen sich durchzusetzen, sind natürlich Underdog und er ist, für die Schweiz geht's um unglaublich viel. Hat er natürlich sich überholt in dem Moment, weil es war alles korrekt. Die ganze Geschichte war korrekt. Da hat ihn dann auch sein Schiedsrichter-Experte wunderbar mit zwei Sätzen eingenordet. Und er hat sich dann auch entschuldigt, hat es dann zurückgenommen. Aber hat gesagt, aber es ist trotzdem ärgerlich und irgendwie findet es trotzdem nicht gut. Da habe ich gedacht, ja gut, aber das hilft jetzt nichts. Ja. Weil er es nicht gut finden. Und es ist aber die Regel. Ja.
Ist zum Glück bei Schiedsrichterentscheidungen nicht wichtig, dass es alle gut finden.
Ja, aber das war natürlich korrekt. Ich habe 5-mal hingeschaut, Jens, du hast es ja auch beim Schweizer Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, ob es da noch andere Einstellungen gab, aber ich habe da 5-mal hingeschaut und mir gedacht, gibt es eine minimale Berührung? Und auch da habe ich wieder zwei Perspektiven, wo ich dachte, ja, der wird schon berührt. Also so unbedingt eine Schwalbe ist es nicht. Und dann aber wieder so eine Situation, so eine Einstellung, wo ich dachte, nee, also es ist natürlich eine total dämliche Schwalbe. Ich bin immer noch 50-50, aber wenn es eine Schwalbe war, dann ist die Entscheidung völlig korrekt gewesen. Dieser also Übertrag der gelben Karte, ja, völlig klar.
Für mich ist der entscheidende Punkt, dass es gibt einen Kontakt, aber der geht von Embolo aus.
Ja, es ist in der, also ich sage mal auch so, ich bin nicht 50-50, so, also 70-30, hast recht, 80-20. Nein, es ist natürlich blöd gelaufen, ne? Das ist natürlich saublöd gelaufen. Vor allen Dingen, weil er schon gelb hatte. Ich meine, die gelbe Karte, die hätte auch rot sein können, finde ich. Also da hat er noch Glück gehabt. Es war schon ein ziemlich heftiges Foul. Und diese Nummer, Mir war gleich klar, ich meine, es war uns allen wahrscheinlich klar, als da stand irgendwie, dass es um die False Identity möglicherweise geht, war doch logisch, worum es geht. Das war dem Schweizer nicht ganz klar, muss ich leider sagen. Uns war es klar, entweder gelb für ihn oder gelb für den anderen. Und wenn es gelb für den anderen ist, ist es gelb-rot. Ne? Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren.
Ich würde mir wünschen, dass der VAR in der Bundesliga, in der Champions League bei solchen offensichtlichen Schwalben auch eingreift. Ich weiß nicht, ob er das mittlerweile darf. Und das ist Peter meine Frage grundsätzlich. Ich wusste nicht, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, dass er bei dieser Szene eingreift.
Ist schon einmal in diesem Turnier passiert. Und es ist halt, sie dürfen nicht einfach nur irgendeine gelbe Karte zurücknehmen. Sie dürfen nur dann die gelbe Karte zurücknehmen, wenn das ein offensichtlicher Fehler ist und ein falscher Spieler eine gelbe Karte gesehen hat. Also sowas okay, wie okay. Hier, wo offensichtlich gar keine Schuld bei Paredes vorlag. Und man kann jetzt aber dann nicht sagen, wenn es für irgendeine Grätsche eine gelbe Karte gibt, wo man dann sagt, das ist entweder ein Foul oder ein Foul und gelb, darüber wird dann nicht diskutiert. So weit geht's nicht.
Und was eben viele nicht wissen und heute jetzt gemerkt haben, dieser Übertrag ist nicht eine False Identity innerhalb eines Teams, sondern es ist dann eine grundsätzliche Thematik. Hätte der eine oder der von der anderen Mannschaft, wie in diesem Fall, gelb sehen können. Und dann wird es eben die gelbe Karte auf das andere Team und den, in dem Fall, der halt die Schwalbe. Meist ist es ja so. Ist es ein Foul, ist es keins? Ist es der Richtige, da nur einer in der Nähe war, konnte es darum nicht gehen innerhalb deines Teams. Und dann ist halt noch die Frage, ist es ein Foul, ist es keins? So, und dann haben sie halt entschieden, jetzt in dem Fall ist halt das Dumme gewesen, dass das andere Team halt diese Schwalbe dann zum Tragen kam. Ja, aber das ist alles in dem Spiel korrekt abgelaufen. Obwohl ich nicht sagen würde, dass der Schiedsrichter das voll im Griff hatte, das Spiel.
Naja, das wäre meine Anschlussfrage, Oliver. Was ist nicht korrekt abgelaufen aus deiner Sicht?
In dem Spiel, es waren so Kleinigkeiten, finde ich. So ein paar. Er hat so mal versucht, auf der einen Seite ein bisschen gut Wetter zu machen, dann auf der anderen Seite dann ein bisschen zu früh gepfiffen, wenn sich einer oder ein besonderer hingelegt hat, wobei insgesamt. Also mir hat ein bisschen die Linie gefehlt. Habe ich irgendeine klare Fehlentscheidung übersehen, Andreas?
Nee, die habe ich eigentlich auch nicht gesehen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass er am Anfang keine klare Linie hatte im Sinn von, er hat einmal, ich glaube, gegen Xhaka, als der gewartet hat, dass ein Kontakt von hinten kommt und sich fallen gelassen hat, hat er keinen Foul gepfiffen, wo ich dann auch gesagt habe, da müssen sich die Spieler jetzt darauf einstellen, dass das die Linie ist, aber sie war es dann gar nicht hinterher. Nee.
Das stimmt, nee, aber sonst, also es war jetzt nichts, glaube ich, was war denn grob gravierendes, glaube ich, war nichts. Ja. Oder? Hat man da irgendwas gehabt, eine Foul oder irgendwas? Nee, würde ich nicht Na, sagen.
Das ist ja schon mal schön. Das hier.
Auch wenn der Kollege immer gerufen hat, ne? Jens, du hast ja. Roter geht er zu Boden gerissen worden. Da habe ich jetzt auch keins zu Boden gerissen worden gesehen. Aber ja, Emotionen.
Ja, so, und wer hätte gedacht.
Emotionen vernebeln. Leider.
Das Wer hätte gedacht?
Da darf ich auch, also finde gut, dass du das sagst, Oliver, weil ich möchte gerne das wiederholen, was ich hier an dieser Stelle vielleicht schon ein oder zweimal gesagt habe. Das Faszinierende am Fußball ist ja, dass der Fußballsport dafür sorgt, dass der Begriff Emotion nur positiv besetzt ist, obwohl Emotionen schuld sind an allem Positiven und allem Negativen, was auf dieser Welt passiert. Nur der negative Teil wird beim Fußball immer weggelassen.
Also, viele.
Ja.
Sehr emotional, was für ein Übergang. Sehr emotional war die norwegische Bank.
Oh nee, halt, da muss ich noch was zur Schweiz sagen. Wenn du jetzt ja, bitte, das Thema Schweiz abschließt, das ist mir zu früh, wenn ich sagen darf. Weil, erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, über das Schweiz-Kolumbien-Spiel. Und da hatte ich gesagt, dass, und ich glaube, das war auch unser Eindruck aller drei hier, aber hat mir besonders gut gefallen, dass ich hab gesagt, kein anderes europäisches Team würde mir einfallen, das vielleicht bis auf die Top-Teams, also Frankreich, Spanien und England, wobei ich bei Spanien da jetzt auch ein Fragezeichen hinter machen würde, das so gut mit der Härte von Kolumbien, mit dieser Art des physischen, sehr physischen Fußballs, nicht nur, aber das so gut dagegen gehalten hätte, mit ausgeteilt, eingesteckt und auch immer Brust raus, Präsenz gezeigt, komm her, wir sind auch da. Und das heute, dann muss ich sagen, das war nochmal eine Potenz höher, was die Schweiz da heute an Gegenwehr gezeigt hat, an wirklich diesem, ich meine, die haben ja zum Teil draufgeknallt, draufgeknüppelt, sind ja auf den Knöchel gegangen, als hätten sie das argentinische Trikot an. Also die haben wirklich keinen Respekt gezeigt und haben damit, glaube ich, auch ganz klar Respekt sich verschafft auf dem Platz. Zum Teil gab es ein paar unsinnige Aktionen. Es war auch ein bisschen arg übertrieben vielleicht. War auch sehr hart zum Teil. Aber ich finde, wie sie da gezeigt haben, kommt her. Ist mir egal, ob ihr Argentinien seid oder nicht, weil wir sind die Schweiz und wir zeigen euch mal, was wir auch drauf haben. Also hier mein allergrößtes Kompliment. Ich sehe gerade nochmal diese lächerliche Schwalbe. Ja, okay, 100-0. Danke.
Ja, so. Beim England-Spiel habe ich ein paar Reaktionen mittlerweile auch gesehen. Und Alan Shearer ist ganz im Camp von Thomas Tuchel. Viele TV-Pundits sind im Camp von Thomas Tuchel, der gesagt hat, dass das nicht gut war, was England gezeigt hat. Dass es schlampig war, dass sie mit Glück gewonnen haben. Und Jude Bellingham, der beide Tore geschossen hat, Andreas sagt, naja, wovon redet der? Der hat wohl noch nie in dieser Atmosphäre gespielt. Und gegen Leute eben wie Haaland, Sørloth und Ødegaard, das stimmt natürlich. Und jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie, ja, glaubst du, das hat was zu bedeuten? Weil ich meine, Bellingham und Tuchel, gemeinsam in Urlaub sind sie schon vor der WM nicht gefahren. Und wahrscheinlich wird in der Kabine die ganze Stimmung auch anders sein. Aber das finde ich dann wieder erstaunlich. Thomas Tuchel, der ja immer dafür bekannt ist, dass er einfach das sagt oder dass er sehr ehrlich ist. Und er war ehrlich nicht zufrieden, hat dann natürlich auch auf die Frage von einem BBC-Reporter, wie der sagt, is it about mentality? Und da hat er gesagt, das ist überhaupt nicht. Oder bei ITV, es ist überhaupt nicht about the mentality, die kannst du in Flaschen abpacken und verkaufen, so großartig ist die. Aber spielerisch hat es ihm nicht gefallen. Muss man da außer der Emotion mehr hineininterpretieren, denkst du, Andreas?
Also grundsätzlich kann ja beides wahr sein. Nämlich erstens, dass Thomas Tuchel in so einer Atmosphäre gespielt hat und zweitens, dass sie trotzdem nicht gut gespielt haben heute. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, weil ich auch ein bisschen vorgeschlafen habe für meinen Kommentareinsatz in der Nacht, habe ich die erste halbe Stunde gesehen und dann so ab der 75. Minute wieder befehlt, also ein größeres Stück. Kann das jetzt nicht in allen Details tatsächlich belegen mit Sachen, die ich selber gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe von den Engländern, war schon, dass sie sich extrem schwer getan haben. Und ich fand auch, dass man so ein bisschen das Starless Soulbacken Special gesehen hat zu Beginn der Partie, womit sich die Engländer schwer getan haben. Weil im heutigen Fußball spielen ja alle Mannschaften grundsätzlich erstmal so, dass sie versuchen, die Räume zu verteidigen. Aber wenn sie, also darin, dass sie die Räume verteidigen, sind sie dann nochmal unterschiedlich stark mannorientiert. Will sagen, ein Verteidiger in der letzten Linie der Verteidigung, der geht, je nachdem, was der Trainer vorgeht, gibt eben seinem Gegenspieler sehr weit hinterher, bis zur Mittellinie oder sonst wohin, oder er hält halt konsequent seine Position. Und die Norweger sind eine Mannschaft, die halten konsequent ihre Position. Und das ist Solbakken damals, als er in Köln war, auf die Füße gefallen, weil wo die deutschen Trainer ihren Spielern immer beigebracht haben, wenn der Ball weg ist, sofort hinterhergehen. Und Solbakken hat immer gesagt, wenn der Ball weg ist, sofort auf deine Position gehen. Also nach hinten gehen statt nach vorne. Und da haben sich die deutschen Mannschaften, die er trainiert hat, der 1. FC Köln zum Beispiel, sehr schwer damit getan. International war er aber sehr erfolgreich damit. Und das ist tatsächlich sehr selten, dass Mannschaften so wie die Norweger so raumorientiert tatsächlich verteidigen. Und sieht man nicht so häufig, tut man sich dann schwer, weil was dann halt nicht funktioniert, sind die ganzen Sachen, die Mannschaften machen, um diese mannorientierten Verteidiger aus Lücken rauszuziehen mit Laufwegen, wo man kreuzt oder sowas, weil die bleiben halt einfach alle da stehen und die Mauer, gegen die du anläufst, bleibt halt da stehen und die kriegst du nicht in Bewegung. Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, weil es gibt nicht so arg viele Mannschaften, die das heutzutage machen.
Die Geschichte zu Tuchel, ja, die du angesprochen hast, also das war ja auch ein Unfair Play, wie ich finde, von dem ITV-Reporter, der von Tuchel völlig zu Recht für seine beschissene Frage, Entschuldigung, auch nochmal angegangen wurde. Weil ich meine, wenn man England eines nicht absprechen kann in so einem Spiel, ist es Mentalität. Das ist genauso wie, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben, aber wir haben ja auch Kontakt zu Trainern in unserer Vorbereitung. Und ich weiß, worauf die am allermeisten, und Andreas, du kennst es sicher auch als Aussage, was die am allermeisten nervt und wirklich ärgert, ist, wenn Journalisten über Charakter einer Mannschaft oder von Spielern sprechen wollen. Und zwar einfach mal reflexartig. Wenn ein Team nicht funktioniert, dann ist der Charakter schlecht. Und da weiß ich, dass immer wieder mir Trainer gesagt haben, es ist gut, dass du nicht nach dem Charakter fragst, weil dann hätte ich jetzt aufgelegt, so ungefähr nach dem Motto. Weil wir haben Charakter. Diese Mannschaft hat Charakter. Jeder einzelne Spieler zeigt jeden Tag auf dem Trainingsplatz Charakter. Das ist nicht das Thema. Die Frage ist dann, in dem Moment ist es immer eine Qualitätsfrage auch. Ob das eine spielerische, eine fußballerische Qualität ist oder ob das eine mentale Wettkampfhärte ist, eine Qualität im psychischen Bereich. Das spielt alles rein. Aber Mentalität irgendwie zu sagen, ja, was it a problem with mentality? Ich meine, da würde ich auch ausrasten als Trainer, der unzufrieden ist und Tuchel heißt. Und dann ist er gegangen zu Bellingham. Und das fand ich mies. Dann ist er zu Bellingham gegangen und hat ihn danach, nach dem Tuchel-Interview, hat er dann gesagt, Thomas Tuchel, he didn't like it so ungefähr. Er fand die Qualität nicht gut. He was talking about mentality. Hat so dargestellt, als ob Tuchel auch die Mentalität abgesprochen hätte. Und einfach nur so einen Satz stehen zu lassen, nachdem er erst sagt, die Qualität hat ihm nicht gefallen, war nicht zufrieden und he was talking about mentality. Er hat aber nicht gesagt, er sagte, die Mentalität war toll von euch, aber er fand das Spiel nicht gut. Und damit hat er, finde ich, einen ganz miesen Move gemacht, um sich selber reinzuwaschen von seinen bescheuerten Fragen, die er auch noch doppelt gestellt hat. Und deswegen ist das eine fast schon eine Kampagne, finde ich, fast gewesen gegen Tuchel. Und wenn Bellingham deshalb jetzt ein Problem mit Tuchel haben sollte, dann ist es auch kein Problem, weil dann lässt den Tuchel halt einfach raus. Erstmal. Denn er war ja auch derjenige, sorry, nur den Bogen noch, er ist derjenige, der sich für Bellingham eingesetzt hat. Keiner wollte den eigentlich in England im Flieger überhaupt nur haben. Tuchel hat ihn dahin gebracht, der Spieler zu sein, der jetzt dieser Unterschiedsspieler ist. Aber es war ja jetzt nicht so, dass der mit 6 Toren in seiner Saison bei Real geglänzt hätte und man jetzt alle gesagt hätten, wir müssen Bellingham mitnehmen. Deswegen wäre Bellingham richtig schlecht beraten, wenn er jetzt daraus irgendeinen kleinen persönlichen Fight machen würde. Und die ganzen anderen Kommentatoren in England, die in den Studios saßen, haben das unterschiedlich zwar gesehen, aber es gab auch einige, die gesagt haben, perfekt gemacht, hat, ich glaube, Thierry Henry hat das gesagt, und Ibrahimovic, beide sagten, perfekt gemacht, Top-Trainer, der hier ganz klar schon mal sagt, so wird es nichts im Halbfinale oder Finale, also das geht nicht, und auch sofort dann auch der Mannschaft nochmal so ein Level gibt, über das sie wieder rüber müssen, also nochmal eine Aufgabe stellt. So, das ist die Gesamtgeschichte nach dem Spiel. Ich finde, das ist wichtig, dass man das ein bisschen in die Reihenfolge bringt.
Und der große Aufreger war der Ball, der aus dem Himmel fiel, und zwar senkrecht, wie man norwegischen Medien entnehmen kann, vor dem Ausgleich von Jude Bellingham, der angeblich dieses Seil, glaube ich, für die Spider-Cam berührt haben soll. Und die FIFA hätte da Bilder geliefert. Oliver, ich weiß nicht, ob es Andreas gesehen hat. Mir ist es natürlich jetzt auch nicht sofort aufgefallen.
Andreas, hast du es gesehen?
Ich habe das nicht gesehen. Ich habe was drüber gelesen dann hinterher. Ja. Also das ist natürlich was, wenn es jemandem aufgefallen wäre, wäre das deswegen unterbrochen worden, das Spiel. Das muss ja dann so sein. Aber offensichtlich ja, ich mein, hat es keiner gemerkt. Deswegen ist es dann etwas, was auch in Zeiten des VAR offensichtlich noch unbemerkt passieren kann.
Ja, das ist trotzdem Oliver. Seltsam natürlich. Ne? Die ganze Geschichte ist auch wieder seltsam. Weil du kannst irgendwie kannst du erklären, dass Matanovic den Ball berührt hat oder nicht berührt hat. Ich glaube, es war Matanovic in dem Spiel. Oder? War das Spanien-Portugal? Ne?
Ja, nee, das war Kroatien-Portugal, nee. Oder?
Was war es denn? Auf jeden Fall haben sie da, konnten sie sehen, ja, aha, Ball berührt, irgendwie, da gibt es einen Ausschlag, also gemessen. Und da kannst du nicht sehen, dass der oben die Spider-Cam oder irgendwas berührt hat oder diese Vorrichtung berührt hat, das Kabel, weiß ich nicht. Es gibt aber da auch zwei Sachen, die wichtig sind. Das habe ich bei Patrick Ittrich gehört. Der sagte, das Spiel muss nur dann unterbrochen werden, wenn diese Sache, die da oben passiert, bei einer Einrichtung, an die der Ball kommt, die nichts mit dem Spielfeld zu tun hat, wenn es einen Einfluss hat. Und jetzt weiß ich nicht, ob so eine Sache einen Einfluss hat, wenn eigentlich alle, die hochgeschaut haben, nicht sich beschwert haben. Es waren zwei oder drei Norweger, die hätten das anzeigen können, dass der Engländer das nicht macht, ist eh klar. Die haben es nicht gesehen oder haben nichts dazu gezeigt. Also so beeinflussend kann es ja nicht gewesen sein, wenn es denn so war. Und ich finde auch, dass es noch keine endgültige Auflösung, oder hast du da was gesehen, Jens?
Ich habe nur eine Grafik gesehen, die ich verstanden wurde. Habe. Ja, ich habe da nur eine Grafik gesehen mit einem Ausschlag, aber das könnte auch der Herzschlag von Tuchel gewesen sein in dem Moment.
Ah, es gibt einen Ausschlag, okay. Und ja, offiziell nee, von der FIFA ist der Ausschlag, oder?
Nee, ja, das war bei Instagram. Ich glaube nicht, dass das offiziell war, aber vielleicht okay. War es offiziell. Also für mich auch nicht aufgelöst, letztgültig.
Also wenn es irritierend wäre oder wenn es das Spiel beeinflusst in dem Moment, dann muss es einen Schiedsrichterball geben, so hat er es erklärt. Aber wenn es nicht beeinflusst, dann muss man das Spiel nicht unterbrechen. Ja, und wie gesagt, wenn da keiner sich drüber aufregt, sondern erst später, weiß ich jetzt nicht. Also nachträglich kann das dann eigentlich der VAR nicht mehr, es war ja auch nicht klar zu erkennen. Die FIFA sagt, es gab keine Berührung und da sage ich halt, also gar keine Berührung wirklich. Also so ein bisschen kann man es ja schon sehen.
Ja. Naja.
Das ist auch wieder blöd, ne?
Ja. Aber Norwegen war gut, möchte ich sagen. Und in einer Phase war Norwegen so, also mit den Chancen auch, so viel näher dran, dass man sich denkt, eigentlich wäre es jetzt mal lustig gewesen, Norwegen im Halbfinale zu sehen. Ich war fast emotionslos, außer wegen Tuchel. Da fand ich dann schon gut. Aber Norwegen natürlich die eine Szene, wo Sørloth ist einfach eine Pfeife, schreibt mir mein Sohn auch mit in der Nacht, was für eine Pfeife. Wo er den Ball halt nicht. Ich meine, wie der bei Atletico, war ich in Madrid, bin rausgefahren zu Atletico Madrid, weiß, Sørloth ist eine Pfeife, ich bin im Stadion und in den ersten 10 Minuten schießt er 2 Tore. Solche Spiele hat er halt auch, aber
ja,
er ist nur manchmal eine Pfeife.
Ja, genau.
Er muss den Ball halt rüberlegen zu Haaland, bei aller Liebe. Und
ja, oder er muss mit Tempo auf den Abwehrspieler draufgehen, dass der nicht weiß, wo er hin muss, und dann ihm vorbei oder halt anders. Aber er muss das Tempo halt halten. Darum geht's. Der hat ja praktisch, der ist ja eingeschlafen. Und dann ist natürlich auch keine schwierige Situation mehr entstanden.
Ja, er ist einfach eine Pfeife.
Die hatten schon Chancen, die hatten schon Abschlüsse, schon. Also ich finde das komplett nachvollziehbar, dass Tuchel sagt, nee Leute, so gegen Argentinien, so im Finale, gegen Frankreich vielleicht, keine Chance. Und in der Tat muss man sagen, so wahnsinnig überzeugend spielerisch war es jetzt nicht durchgehend bei dieser WM. Und deswegen war er ja so sauer, dass der sagte, what about mentality? Weil ich meine, Tuchel spürt in dem Moment, wenn ich mir das so vorstelle, ja, dass der dem nicht eine gescheuert hat, jetzt sage ich mal. Natürlich nicht, aber er spürt in dem Moment spielerisch gar nicht gut. hätten wir locker ausscheiden können. Wäre mir um die Ohren geflogen. Und denkt sich, also gut, wenigstens ist die Mannschaft von der Mentalität her voll da. Und dann kommt so ein Fredi und sagt irgendwie Problem mit der Mentalität. Ja, sag mal, ist doch klar, oder? Was dann, also würde ich auch so reagieren. Ich glaube übrigens nicht, dass das einen Bruch bringt oder einen Riss. Denn da wäre England ganz schön dämlich, wenn sie das jetzt falsch verarbeiten würden. Oder Bellingham, der ist halt auch nach dem Spiel gefragt worden. Die Aussage ist maximal unglücklich, weil natürlich jeder sagen kann, hast du gesehen, wie ihr gespielt habt? Also willst du wirklich sagen, dass dein Trainer nicht recht hat? Weil da sind sich eigentlich alle Experten einig, dass das jetzt nicht die spielerische Großartigkeit war. Sie sind doof, wenn sie sich da aus der Ruhe bringen lassen, weil ich glaube, das können wir jetzt vielleicht nochmal betrachten, auch Andreas, wie du es siehst. Und du, Jens, ich denke, hab die ganze Zeit überlegt, Argentinien wie heute ist doch wirklich schlagbar für England, oder?
Argentinien wie heute, wie gegen Ägypten, gegen die Kapverden. Ja. Das ist ja nicht nur ein Spiel. Natürlich sind die schlagbar.
Aber trotzdem mogeln sie sich durch und dann ist es halt wieder, dass in einem Spiel alles passieren kann. Es ist immer noch so, es hat sich ja nichts geändert, finde ich, in diesen vier Viertelfinalspielen Frankreich.
Sind wir doch mal ehrlich, die Mannschaften, die jetzt im Halbfinale stehen, wenn man vor der WM getippt hätte und nicht drei von den vier richtig gehabt hätte, hätte man doch irgendwas falsch gemacht. Ich meine, das sind doch die ganz klaren Favoriten gewesen fürs Turnier, oder?
Ich habe drei von vier richtig. Ich habe drei von vier richtig. Allerdings Argentinien hatte ich nicht dabei. Ich hatte anstelle von Argentinien Portugal, weil ich mir einreden habe lassen, dass Portugal so gut wäre. Ah, was vielleicht auf dem Papier war, aber da nicht eingetreten ist. Naja.
Hast du England, Portugal, England, Frankreich, Spanien. Ja, und ich habe auch drei von vier richtig, aber ich habe statt England habe ich Brasilien, weil ich dachte, die werden ganz bestimmt unter Ancelotti so eine typische langweilige Turniermannschaft sein. Eigentlich die genauso wie Argentinien sich so durchwurschtelt. Ja. Und plopp, stehen sie im Halbfinale. Aber sie stehen nicht im Halbfinale.
Und das Schöne an den Halbfinali, wie wir Österreicher sagen, ist ja, oder wie Franz Grünedl uns gelehrt hat vor vielen Jahrzehnten, ist ja, dass die dann um 21 Uhr starten.
21 Uhr, ja.
Am Dienstag und am Mittwoch und wir werden da sein. Danke für heute, Oliver. Danke, Andreas.
Das waren die 12 Hörer in der Americas. Die Extravaganza von Sportradio 360 zur 23. Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hängt es euch uns bei Blue Sky an, feiert uns bei Instagram und versäumt nicht die anderen Shows im Programm von Sportradio 360.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
die heutige Ausgabe der 12 Hörer in the Americas wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.